Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Professor Wolfgang Merkel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch.
Sie sind Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin und Direktor der Abteilung Demokratie am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Viele Aufgaben und die Politik haben Sie dabei immer kritisch im Blick. Wann haben Sie denn im Zuge der Corona-Pandemie das erste Mal sich kritisch zu Wort gemeldet?
Das hat ja immer eine Verzögerung. Ich habe das in einer Monatszeitschrift gemacht. Da liefern Sie den Artikel 14 Tage vorher ab. Ich würde sagen, 2 Wochen nach dem Lockdown habe ich doch das Gefühl gehabt, es gibt zu wenig kritische Positionen. Es wird zu schnell moralisch ausgegrenzt, wenn man nicht der herrschenden Meinung folgt. Das war ein ganz großes Motiv für mich.
Es war ja allgemein von der Schockstarre die Rede. Haben Sie die bei sich denn auch erstmal festgestellt?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben natürlich diese grässlichen Bilder in Bergamo in Italien und in New York gesehen. Das hat uns aufgerüttelt. Das hat uns moralisch sozusagen die Frage geradezu hineingetrieben. Aber als jemand, der sich mit Demokratie beschäftigt, habe ich mich rasch gefragt, wer trifft eigentlich die Entscheidungen und wo ist die öffentliche politische Debatte, wo ist der politische Streit?
Und da haben Sie den Artikel, den Sie gerade angesprochen haben, im Magazin für politische Kultur in Cicero hatten Sie dann geschrieben, die fast schon lustvoll praktizierte Preisgabe von Grundrechten zeige, dass der Glaube an den Obrigkeitsstaat nie wirklich verloren ging. Aber es gab doch Proteste, dann auch Demonstrationen. Das spricht doch gegen die These des obrigkeitshörigen Bürgers.
Nicht ganz. Die Proteste gab es sehr spät. Die Proteste gab es am Ende gewissermaßen des richtigen Lockdowns, des Abschließens von ökonomischen Betätigungen und so weiter. Da ist es aufgeflammt. Vorher war es nicht da. Und wenn ich etwas zugespitzt formuliere, wie in diesem Artikel, dann heißt das eben schlicht, wir leben in einer Demokratie und Demokratie lebt vom Pluralismus. Und da werde ich sehr sensibel und hellhörig, wenn diese pluralen, diese unterschiedlichen Stimmen, wenn der Streit ausbleibt um die besseren Lösungen, sondern es gibt nur eine Lösung. Und wer dagegen kritisiert, ist sozusagen ein Abweichler, moralisch nicht ganz hinreichend.
Glauben Sie, diese Haltung der Politik hat die Bürger dann verunsichert im Rahmen ihres Protestes?
Na, die Bürger ist auch wiederum ganz schwierig zu sagen.
Kann man nicht verallgemeinern.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Bürger und Bürgerinnen. Aber was wir in Deutschland hatten, ist eine ungeheuer große Folgebereitschaft gegenüber den Entscheidungen der Regierungen. Ich will nicht sagen, dass die Entscheidungen falsch waren. Und im internationalen Vergleich sehen wir ja auch, dass die Todesraten in Deutschland relativ niedrig waren. Das ist zweifellos positiv. Aber im Grunde ist in solchen großen Krisensituationen das Parlament gefragt, die Transparenz und nicht nur der exekutive Staat.
Und Sie sagen, das Parlament hat sich extrem beschnitten. Wer ist souverän, Regierung oder das Volk? Wie haben Sie darauf geschaut?
Naja, im Parlament haben wir das nicht gehabt, was ein Parlament zu leisten hat. Es hat zum einen Gesetze auf den Weg zu bringen. Das hat es gemacht in einer gehörigen Schnelligkeit, die fast ungehörig manchmal war.
Das novellierte Infektionsschutzgesetz.
Das war so etwas, was durchgepeitscht worden ist. Zeit war ein wichtiger Faktor, keine Frage. Aber wenn man das ohne Debatte, ohne Deliberation, wie wir sagen, also ein Hin und Her und Austausch von Argumenten macht, dann ist die Exekutive, dann ist es die Stunde der Exekutive. Demokratie hat aber als Kerninstitution das Parlament, den Streit, die parlamentarische Debatte und da war mir zu wenig Pluralismus.
Wir sprechen über die Maßnahmen bei der Corona-Pandemie, wo Sie kritisch als Beobachter draufschauen und als das novellierte Infektionsschutzgesetz am 25. März beschlossen wurde. Wie haben Sie das damals verfolgt?
Naja, mir war klar, dass die Regierung schnell entscheiden muss, aber die Regierung kann nicht Gesetze machen. Die werden eben vom Parlament, in dem Fall vom Bundestag und dann auch von der zweiten Kammer, dem Bundesrat, eben getroffen. Das wurde geradezu durchgepeitscht. Noch einmal, es gibt ein Argument dafür.
Es musste schnell gehandelt werden, ja.
Und das hat die Regierung durchaus gut gemacht. Aber dann gab es so etwas, eine Situation wie einen GAU, also einen größt anzunehmenden Unfall für das Parlament. Es gab eine Gesetzesvorlage, in der die Regierung ermächtigt, und ich benutze diesen Begriff, ermächtigt werden sollte, selbst einen solchen pandemischen Notstand auszurufen und dann gleich auf die andere Seite des Tisches diesen Notstand zu exekutieren.
Also das Parlament zu übergehen.
Das Parlament zu umgehen. Und genau das ist aber die hauptsächliche Differenz zwischen Diktaturen und Demokratien. Wir laufen nicht Gefahr, in eine Diktatur abzukleiden, aber die wechselseitige Kontrolle der Gewalten ist so wichtig und so zentral, und das ist etwas verwischt worden.
Aber jeder Abgeordnete, der in dieser Situation dort saß und das so wahrgenommen hat, hätte doch in der Situation sich zu Wort melden können. Wie haben Sie es beobachtet? Was ist da passiert?
Na, relativ wenig. Die Grünen haben voll zugestimmt. Ich würde bei den Grünen sogar sagen, das war für die eine moralische Frage. Die Moral heißt, auf jeden Fall Menschenleben schützen. Und wer könnte dagegen etwas einwenden? Das hat sie in ihrer kritischen Betrachtung selbst etwas entwurzelt. Sie haben zugestimmt. Selbst die AfD hat noch keine Stimme gefunden. Und die AfD ist eine höchst problematische Partei in unserem demokratischen Geflecht. Auch die waren am Anfang ruhig. Man war gebannt, was da in Italien oder in New York geschehen ist, und hat gesagt, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Es war die Stunde der Exekutive, und wenn man progressiv denkt, dann müssen Krisen geradezu die Stunde des Parlaments sein. Das hat sich umgedreht.
Wobei es ja immer heißt, es ist die Stunde der Exekutive, wenn es um Krisen geht, dann ist die Stimme nach einem lauten Führer besonders groß. Also insofern, genau das haben wir erlebt. Warum sehen Sie es genau andersrum?
Ja, ich sehe es gar nicht andersrum. Ich sage nur, es bedarf einer parlamentarischen Debatte. Wenn wir das nicht haben, fällt ein Herzstück der Demokratie weg. Und das ist etwas weggeplatzt. Das war zeitweise und es ist weitestgehend zu Ende gegangen. Das ist das Positive. Das zeigt die vitalen demokratischen Elemente in unserer Gesellschaft.
Und dann ist es ja interessant, drauf zu schauen, wie so etwas beobachtet wird, wenn sich dann kritische Stimmen zu Wort melden, die das äußern. Wie haben Sie das dann erlebt im Nachgang auf Ihren Artikel?
Naja, was hier ins Spiel kommt, ist, was ich eine falsche Moralisierung der Politik nenne. Also da wird nicht gesagt, das ist eine andere Stimme, sondern da wird dann getwittert, der will Menschenleben, hat Menschenleben auf dem Gewissen, das zählt für ihn nicht, oder er ist ein Neoliberaler. Also es wird sofort mit einem moralischen Ausschlusskriterium versehen. Man will so jemand dann nicht in der Debatte haben, oder man will ihn moralisch an den Rand drängen. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Politik. Und das machen manchmal die Grünen, die mir durchaus auch sympathisch sind. Das kommt in unsere Politik als falsche Moralität rein.
Als Demokratieforscher sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass die meisten Bürger Kritik in der Krise offenbar nicht als legitime Ausdrucksform billigen. Wie sind Sie zu dem Schluss gekommen?
Naja, ich würde es nicht generell für Krisen sagen, aber wenn sie so scharf konturiert daherkommen, wie das jetzt bei Corona war, dann gibt es so etwas wie ein Verbot des Zweifels an Regierungsentscheidungen. Aber noch einmal, Skepsis, Zweifel, Kritik, das ist die Salz in der demokratischen Suppe. Und das hat man häufig einfach nicht akzeptiert. Ich würde sogar darüber hinaus sagen, ein gewisser Konformismus mit der Regierung.
Und woran liegt das? Und was sagt das aus über unsere Demokratie?
Nochmals, unsere Demokratie ist die beste, die jemals auf deutschem Boden sich etablieren konnte. Das ist nicht, natürlich nicht die Weimarer Republik und auch nicht diese verstaubte Bonner Republik, insbesondere bis Anfang der 70er Jahre. Also die Demokratie ist zweifellos von guter Qualität. Aber wir haben dann in solchen Extremsituationen einen Großteil der Bevölkerung, die aufgibt, Bürger zu sein. Das heißt, sich beteiligen zu wollen. Sie duckt sich und sagt, die Regierung führt uns durch diese Krise. Aber richtig durch eine Krise zu führen, bedarf der Debatte, des Streits, der Diskussion. Das ist mir zu kurz gekommen.
Woran liegt das wiederum? Sind wir Bürger zu faul zu streiten? Ist eine Debattenkultur vielleicht irgendwo verloren gegangen? Haben Sie darüber Forschungen angestellt?
Naja, ich würde nicht sagen, die Bürger. Die Bürger sind hoch unterschiedlich. Es gibt protestierende Bürger und Bürgerinnen, insbesondere in der Jugend, wie wir das etwa bei Fridays for Future sehen. Das haben wir nicht verlernt. Aber es gibt das, was der große Soziologe Theodor Adorno mal gesagt hat, eine Neigung zu der autoritären Persönlichkeit. Auch Erich Fromm hat das psychoanalytisch so gedeutet. Und das taucht dann auf, also ein Glaube an die Obrigkeit. Sie haben das etwa in Frankreich nicht in dem Maße. Da gibt es viel massivere Protestpotenziale, die allerdings in der pandemischen Krise auch weitestgehend außen vor geblieben sind.
Und um eine Debattenkultur anzuregen, was bräuchte es da in der Demokratie?
Zunächst Offenheit, weiter die Fähigkeit zuzuhören, auch verrückte Meinungen anzuhören und nicht gleich sagen, ihr seid Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretiker sind gleich recht, sind gleich unmoralisch. Damit engt man die Debatte ein, weil man sofort ein Etikett draufklebt und sagt, das ist kein zulässiges Argument. Es gibt nicht zulässige Argumente, etwa wenn man rassistisch argumentiert. Aber wenn man sagt, die Regierung hat eventuell eine falsche Strategie, Herr Streeck von den Virologen hat eine andere Position als der Virologe der Herzen, Trosten zum Beispiel. Wenn man das verkennt, und das hat man zum Teil verkannt, auch in der Bevölkerung, die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft im Singular gibt es nicht. Es gibt ein System Wissenschaft, wo unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Nur so kommt man der Wahrheit tatsächlich nahe. Und das ist etwas verloren gegangen.
Es gibt kaum einen Begriff, der in der Politik und Sozialwissenschaft so häufig benutzt wurde wie der Begriff Krise. Professor Wolfgang Merkel zu Gast in SWR1 Leute. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Wort Krise hören?
Na, zunächst ist für mich Krise eine fundamentale Situation, wo das Alte ins Schwimmen gerät, die alten Institutionen, Akteure nicht mehr einen Zugriff auf das Verhalten der Bevölkerung etwa haben oder auf die Dinge, die sie zu steuern haben. Also das Alte ist nicht mehr reaktionsfähig und das Neue ist noch nicht am Platz. Also wir haben so eine Zwischenperiode, wo es unklar ist, in welche Richtung es geht.
Und jetzt gibt es durchaus Situationen, wo Menschen ihren Job verlieren. 2,8 Millionen Menschen sind in Deutschland arbeitslos. Wir haben den stärksten Exporteinbruch der Nachkriegsgeschichte, ging um mehr als 30% zurück. Und Sie haben aber die These aufgemacht, ob das Urteil Krise eine Erfindung von Theoretikern oder Medien sei. Wie kommen Sie darauf?
Das war weniger auf die Wirtschaft als auch auf die Demokratie gerichtet. Wir reden von einer Krise der Demokratie eigentlich so lange es die Demokratie gibt. Sie finden das schon bei den griechischen Philosophen von Platon bis Aristoteles. Aber das ist etwa in Deutschland in den beginnenden 1970er Jahren wieder aufgetaucht. Krise der Demokratie, Krise der Parteien, Krise der Volksparteien. Wenn wir aber permanent darüber reden, dann ist Krise keine Ausnahmesituation, sondern ganz offensichtlich der normale Dauerzustand. Und da macht der Begriff überhaupt keinen Sinn mehr. Krise heißt ein Kreuzweg auf Leben und Tod. Daher kommt das aus der medizinischen Krise. in einem Leben. Und wir übertragen das auf Gesellschaften. Also es ist etwas Fundamentales und es ist nicht, dass die SPD 10% verliert. Das ist noch längst keine Krise der Demokratie.
Jetzt haben wir aber so eine fundamentale Situation wie die Wirtschaftsdaten, die einfach wirklich schlecht sind. Und völlig diametral dazu verläuft der DAX, der aktuell auch wieder bei mehr als 12.000 Punkten steht. Haben Sie eine Erklärung, was da passiert?
Na, der Kapitalismus ist eindeutig stärker als die Demokratie. Das müssen wir lernen und da können wir nach wie vor von Marx lernen, uns keinen Illusionen hingeben, dass es hier eine eigene Bewegung gibt. Im Grunde, auch wenn man den DAX vielleicht nicht mag oder die Manipulation und Spekulation an den Börsen nicht besonders sympathisch findet, ist das aber ein Hoffnungsschimmer. Es ist sozusagen eine Wette auf die Zukunft. Es wird nicht dabei bleiben, 10% Minus im Bruttosozialprodukt, sondern die Meinungen der Investoren gehen dahin, dass es wieder einen schnelleren Aufschwung gibt. Denn heute stehen wir vor der Situation, Ökonomen sagen, ist das ein U-förmiger Absturz erst der Demokratie, dann etwas länger unten bleiben, in einer Rezession dann wieder Anstieg oder V, ganz schneller Anstieg. Und das Schlimmste wäre eine L-Kurve, wo wir ganz lang da unten rumtümpeln. Und das sind die wirtschaftlichen Existenzen der Menschen.
Vom oberfränkischen Jugendmeister im Zehnkampf bis zum Professor für vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Wolfgang Merkel ist zu Gast in SWR1 Leute. Und Sie gehörten damals in Hof zu den kommunistischen Oberschülern. Wie sehen Sie diese Zeit im Rückblick?
Naja, das waren Zeiten der Opposition, Zeiten des Aufbegehrens gegenüber einem provinziellen Establishment, aus dem ich selbst familiär gekommen bin. Das war eigentlich die markanteste Art und Weise, Opposition zu zeigen. Und dieses oppositionelle Denken ist etwas, was ich losgelöst von den damaligen Ideologien eigentlich immer behalten habe, auch in meiner Profession. Immer zunächst sehen, wo sind die Fehler, wo sind Brüche in der Argumentation, aber auch immer auf der Suche nach gerechten gesellschaftlichen Strukturen.
Und wenn Sie jetzt auf die politischen Entwicklungen schauen, von damals, linken Bewegungen über zunehmenden Rechtspopulismus, nehmen Sie das als Wechselwirkung wahr?
Nein. Die Hochzeit der linken Bewegungen war 68 und folgende Jahren. Da hat sich das auch radikalisiert durch die 70er. Die Grünen haben das weitgehend in das demokratische System mit hineinkanalisiert und Radikalität abgebaut. Dann haben wir eine Bewegung seit etwa, in manchen Ländern seit 2000 oder sogar schon davor, wo nationalistische, antieuropäische Ressentiments mobilisiert worden sind auf einer Rechten, die nicht extrem ist, sondern die populistisch agiert. Das heißt, sie ist Teil des Systems, aber auch Teil draußen.
Da gibt es ja einige Beispiele vom Front National, der Lega Nord, der FPÖ oder Dansk Folkeparti in Dänemark oder Geert Wilders in den Niederlanden. Können Sie, und das ist ja vermutlich für jedes Land individuell, aber können Sie so einen Marker ausmachen, was diesen zunehmenden Rechtspopulismus ausmacht?
Ich würde sagen, Unsicherheit, soziale Unsicherheit, die sich bei diesen betroffenen Schichten, häufig die untere Mittelschicht vom Einkommen her und von der Bildung her, die unsicher ist über die eigene Zukunft. Und jetzt kommt eine Gruppe, die sagt, alles ist falsch gewesen, was die etablierten Parteien machen. Wir helfen euch.
Und Achtung, wir müssen ganz schnell auf die Straße. Es gibt nämlich eine Gefahrenstelle.
Bitte aufpassen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr Pfaffenweiler Sportplätze und dem Kreisverkehr Ehrenkirchen. Da werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Ich wiederhole nochmal, im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr Pfaffenweiler Sportplätze und dem Kreisverkehr Ehrenkirchen. Da werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen.
Danke, Sebastian. Und ich hoffe, Sie haben Ihren Gedanken noch im Kopf, Herr Merkel.
Ja klar, Gefahrenstellen gibt es in der Demokratie natürlich jede Menge. Und wir reden über eine Gefahrenstelle, nämlich den grassierenden Rechtspopulismus. Er ist eine Reaktion eines Teils der Bevölkerung, sozial und ökonomisch zum Teil verunsichert, aber auch unzufrieden mit den etablierten Parteien gegen Europa, sozusagen gegen das Abschmelzen des Nationalstaats. Da kann man Argumente anbringen, aber die werden nationalistisch mobilisierbar gemacht und das ist das Problem für die Demokratie. Noch einmal, rechtspopulistische Parteien haben in einer Demokratie eine Existenzberechtigung. Die müssen pluralistisch sein, aber das sind semi-loyale Parteien, die ein instrumentelles Verhältnis zur Demokratie haben. Und das muss immer wieder entzaubert und kritisiert werden.
Als Sie begonnen haben, sich mit Autokratien auseinanderzusetzen, welcher Punkt hat Sie da besonders interessiert?
Naja, das war im Grunde war das schon in den späten 70er Jahren als Student, indem ich gesehen habe, was in Portugal, in Spanien und Griechenland Mitte der 70er Jahre passiert ist. Die letzten, ich würde heute sagen, kapitalistischen Diktaturen fallen in Westeuropa aus, entstehen relativ erfolgreich drei neue Demokratien. Aber dann war der eigentliche Zündpunkt 1989 ein kurzes, wie ein berühmter Historiker Hobsbawm einmal gesagt hat, das kurze 20. Jahrhundert endet hier, beginnt mit der Russischen Revolution, endet 89. Und dann gibt es diese grandiose Transformation, von der wir gedacht haben, Fukuyama, ein berühmter Essayist, gesagt hat, das ist das Ende der Geschichte, endlich ist der Wettlauf zwischen den demokratischen und autokratischen politischen Systemen gewonnen, auch von den Kommandoökonomien zur Marktwirtschaft. Er hatte recht, bei der Marktwirtschaft bzw. dem Kapitalismus, der sich weltweit durchgesetzt hat, in China oder in dem alten sowjetischen Bereich, aber nicht die Demokratie.
Und Demokratie ist umständlich, stimmungsanfällig, korruptionsgefährdet. Die Verachtung hat in Europa lange Tradition. Sehen Sie das so?
Naja, sie hat insbesondere eine Tradition in Deutschland. Und zwar Parteien. Das war schon in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Da wird gesprochen von Parteienhader. Eigentlich kann man sagen, das ist ein Parteienpluralismus, die streiten sich um die besten Lösungen. Und da gibt es einen Harmoniegedanken in der politischen Betrachtungsweise vieler Bürger und Bürgerinnen. Also das haben wir auch in der Pandemiekrise jetzt gesehen.
Hatten wir anfangs besprochen, ja.
Dass dissentierende, also abweichende Meinungen nicht so gerne gesehen werden. Also da gibt es eine Tradition und die hat leider auch in kleineren Teilen einen Untertanengeist. Also nicht der politische Streit, sondern der Konformismus ist der Kern der Demokratie und das ist grundlegend falsch.
Würde das diesem Satz entsprechen, der häufiger fällt, eine gut geführte Diktatur wäre die beste politische Ordnung. Zu welchem Schluss kommen Sie denn nach all Ihren Forschungen?
Naja, auch hier noch einmal, um nicht zu akademisch zu werden, das kennen wir schon von Platon. Da gibt es die Figur des Philosophenkönigs, des weisen, aber gutwilligen Autokratenkönig, der die Gesellschaft geordnet führt. Heute würden wir sagen, am nächsten kommt ein solchen Beispiel Singapur. Das ist einigermaßen ein Rechtsstaat, keine Demokratie, hochgradig effizient, auch ein Sozialstaat. Aber noch einmal, politische Systeme sind Ausdruck der Souveränität des Volkes und das Volk muss letztendlich entscheiden. Es wählt diejenigen, die verantwortliche Entscheidungen treffen können. Also bin vollkommen dagegen, dass die Illusion eines, wir sagen, benevolenten, wohlmeinenden Diktator gibt, der die Probleme löst. Und selbst wenn er Christian Drosten heißt, selbst wenn wir sagen, die Wissenschaft kann das am besten in der Klimafrage, es sind gewählte politische Repräsentanten, die die Entscheidungen zu treffen haben und niemand sonst.
Winston Churchill sagte, man hat gesagt, die Demokratie sei die schlechteste Regierungsform, abgesehen von all den anderen, die dann und wann ausprobiert worden sind.
Wie so oft stimme ich dem Zyniker, Ironiker und glänzenden Formulierer Churchill zu. Das ist gerne etwas, was ich auch mit meinen Studierenden diskutiere. So ist es. Nicht perfekt. Viele Fehler. Aber wir sind dazu da, diese Fehler immer wieder zu korrigieren. Dazu braucht es einen mündigen Bürger, Zivilgesellschaft und Engagement.
Sie sind von Hof nach Heidelberg gegangen. Was hatte damals den Ausschlag gegeben, sich für diese Universitätsstadt zu entscheiden?
Es waren im Grunde zwei Punkte. Meine Eltern haben in Heidelberg studiert. Das wäre aber nicht hinreichend gewesen. Damals war ich sehr auf der Linken mobilisiert. Und da gab es im Grunde drei Unis in Deutschland zu dieser Zeit. Berlin, die FU, Frankfurt und Heidelberg. Das waren die revolutionären Zentren. Und wir sind nach Heidelberg, also wir Freunde von mir aus der Provinz Hof.
Und diese Zeit in Heidelberg wurden am Ende 30 Jahre. Sie waren dann zweimal dort. Es gab viele Zwischenstationen. Sie waren in Mainz, in Bielefeld. Sie waren ja in den USA. Sie waren in Italien. Wie hat Sie Heidelberg und die Zeit dort geprägt?
Heidelberg ist tatsächlich etwas großartig formuliert. Meine Alma Mater. Ich habe dort studiert und hatte das Glück, einen charismatischen Professor zu treffen. Klaus von Beime, die wichtigste Figur, vermutlich damals in der deutschen Politikwissenschaft. Und der hat mich fasziniert. Er hat mich fasziniert, wie er seine Vorlesungen gemacht hat, mit welchem rhetorischen Glanz er das machen konnte, wie er argumentiert hat. Und das hat mich reingezogen. Und dann muss ich heute, nachdem ich auch 16 Jahre an der Humboldt-Universität seit 2004 war, klar sagen, Heidelberg ist eine sehr gut organisierte Universität, kurze Wege. Und halb Heidelberg ist die Uni und das ist in Berlin nicht der Fall.
Und was haben Sie sich denn damals von Ihrem, wenn wir ihn Mentor nennen wollen, von Beime abgesehen, was Sie vielleicht dann in Ihrer Zeit als Universitätsprofessor angewandt haben?
Na, ich glaube, das war für mich ein klassisches Beispiel, Lernen durch Imitation. Der war gar nicht immer so strukturiert, sondern er hat es gesprudelt, war sozusagen in unserem Bereich ein Universalgelehrter. Mich, was ich gelernt habe, ist zu argumentieren, ernst zu nehmen, was die These, was das Argument ist und sich dann damit auseinanderzusetzen und auch ein gewisses rhetorische Begabung, die ich bei ihm einfach bewundert habe, die hat mich angespornt.
Sie haben über Globalisierung, Kapitalismus und Demokratie geforscht, waren jetzt 14 Jahre lang an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir wollten über Ihre Arbeit mit den Studierenden sprechen. Wir haben ganz zu Beginn der Sendung gesprochen über Debatten. Kultur. Wie verhält es sich denn bei den jungen Menschen mit der Debattenkultur?
Vielleicht noch ganz kurz, meine eigentliche Uni-Zeit war tatsächlich auch als Prof und nicht nur als Student, war tatsächlich Heidelberg. Da hatte ich eine volle Professur, habe 8 Stunden gelehrt, habe eine große Gruppe von Examinanten und Examinantinnen gehabt. Das war meine eigentliche Zeit. Wahrscheinlich habe ich auch deshalb eine so positive Erinnerung in Heidelberg, weil ich voll auch in der Lehre engagiert war. Und das ist sehr belohnend, weil die Studierenden eigentlich in den Debatten doch sehr offen und bereit sind. Ich sage eigentlich, weil es Einschränkungen gibt. Und das war das Schöne, das Schönste eigentlich an meinem Beruf, nicht nachts am Schreibtisch sitzen und Artikel zu verfassen.
Jetzt haben Sie gerade zweimal eigentlich gesagt und Ihrer Profession folgend, Sie sagen, Sie gucken immer auf das, was fehlerhaft ist oder was kritisch zu betrachten ist, dann gehen wir mal auf das eigentlich. Also wo sind die Kritikpunkte?
Es gibt Einschränkungen dieser Offenheit. Nochmal, Studierende sind unglaublich offen, in der Regel hochintelligent. Ich habe immer sehr viel gelernt. Aber es gibt bestimmte Themen, da können Sie argumentieren, wie Sie wollen, da machen Sie keinen Schnitt. Ich sage Ihnen ein ganz brisantes Beispiel, das ist die Debatte um den Islam. Wenn jemand wie ich, der agnostisch ist, also religiös unmusikalisch, hätte das Max Weber genannt, ich glaube einfach nicht daran, sagt, naja, ihr seid zum einen für freie Sexualität, für Homosexualität, für Identitäten in diesem Bereich. Und dann habt ihr eine Religion, die ist homophob, also gegen die Homosexualität, gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, gegen Kritik am Propheten. Und dann schützt ihr diese Religion und kritisiert sie nicht. Und wenn es jemand kritisiert, nicht aus rassistischen Motiven, sondern aus Motiven der Aufklärung, dann sagt ihr, das ist rassistisch. Und hier sehe ich gewisse Scheuklappen, die wir auch bei Teilen der Studierenden finden.
Das heißt also, das Urteil oder die Verurteilung erfolgt viel zu früh, weil man gar nicht auf die Argumente guckt? Oder was ist der springende Punkt?
Naja, das ist eine ideologisch festgefahrene Position. Und meine Interpretation ist, sie sagen deshalb nichts, weil sie sehen, was bei uns passiert ist, seit es Einwanderung in unser Land gibt, insbesondere dann, als aus der Türkei oder aus arabischen Ländern zu uns Zuwanderer gekommen sind, hat der Islam eine bestimmte Positionierung bekommen. Wir haben diese Einwanderer nicht gut integriert. Das müssen wir einfach sagen. Wir haben sie zum Teil nicht einmal gut behandelt. Auch rassistische Motive gab es da. Deshalb wollen die Studierenden diese Gruppe, die sie als unterdrückt sehen, einfach schützen.
Aber wäre es nicht gerade da umso wichtiger, darüber zu sprechen und zu diskutieren, um dann etwas der Lösung beitragen zu können? Weil das impliziert ja, dass ein Thema dann unter den Teppich gekehrt wird.
Ja, die denken anders. Sie sagen, wenn wir so reden, dann reden wir wie die AfD, dann reden wir wie die Rechten. Und selbst wenn man sagt, nein, ich habe aus der Aufklärung, aus der Demokratie, aus der Selbstbestimmung meine Argumente, die sind völlig andere als die Rechten, sagen die. Nein, das dürfen wir nicht. Wir bereiten sonst den Boden für die Rechten. Und im Grunde sind die Argumentationen dann strukturell wie Rassismus.
Ha, interessant, weil ja theoretisch, wenn Sie die Diskussion übernehmen würden, würden Sie letztendlich nicht einen Boden bereiten, sondern Sie würden hoffentlich einer Problemlösung beitragen.
Naja, auch so könnte man argumentieren. Das ist immer ein großes Wort, eine Problemlösung. Aber ich habe mir oft gedacht, wenn wir über den Katholizismus, über Rom sprechen würden, über den Papst, den würden sie bitter natürlich kritisieren. Und dabei ist er in vielen Bereichen liberaler als diese Sorte eines stark orthodoxen oder fundamentalistischen Islam.
Also da steckt auf jeden Fall viel Gesprächsstoff drin. Unsere Redezeit ist leider zu Ende. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch in SWR1 Leute, Professor Wolfgang Nakel.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Eins gehört. SWR1.